Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Da liegt ein Fuß im Schilf an einem Schweizer See. Nur der Fuß, der Rest des Körpers fehlt. Und der Mann, der diesen Fuß findet, der ist recht speziell. Er befragt zum Beispiel eine Ente zur Aufklärung dieses Falls. So ist das im ersten Roman der Schweizer Autorin Anaïs Mayer, gleich unser Thema hier. Und später schauen wir auch noch kurz auf die größte Buchvermarktungsaktion dieser Tage rund um den neuen Roman von Michel Houellebecq. Manchmal begegnen mir Bücher, die lese ich extra langsam, weil ich da an jeder Zeile Freude habe, weil da so viele Einfälle in der Sprache stecken, so viel Neues, manchmal auch Komisches. Und um so ein Buch geht's jetzt. Das ist der Debütroman der Schweizer Autorin Anaïs Mayer. Mit einem Fuß draußen heißt er. Also, hallo, guten Tag, Anaïs Mayer.
Hallo.
Also ich denke jetzt an so Sätze wie, der hat mir besonders viel Freude gemacht. Also ich muss dazu sagen, ihre Hauptfigur hat ein besonders schwieriges Verhältnis zu einer Ente, die ihm eigentlich ein bisschen zu etepetet ist. Aber manchmal muss er sich ihr annähern und dann sagt er zum Beispiel, ich versuche mich also ein bisschen in Entenschmeichelei und buttere ihr den Honig gleich pfundweise an den Bürzel. Schöner Satz, finde ich.
Danke.
Und ich hoffe, Sie hatten da beim Schreiben auch Freude dabei und haben manchmal ein bisschen vor sich hingekichert oder wenigstens gegrinst.
Ja, tatsächlich. Ich mag den Satz auch, ja. Und ja, ich glaube, das waren dann immer diese Sätze, bei denen ich dachte, währenddem ich die geschrieben habe, so, nee, das wird mir sowieso wieder rausgestrichen werden von irgendwem. Aber ja, bin sehr glücklich um die, die da noch drin geblieben sind.
Genau. Wieder gab es noch mehr komische Sätze und die hat der Verlag rausgeschmissen?
Ach, oder ich. Die Arbeit an dem Buch ging ja doch gut 10 Jahre und da gab es dann immer wieder Leute, die da drüber geschaut haben. Ich war auch am LCB, am Literarischen Kolloquium in Berlin damit. Und ja, am Anfang war es wohl ein bisschen zu viel des Guten von eben solchen Ausdrücken, dass dann irgendwie die Geschichte und alles nicht mehr so ersichtlich war.
Genau. 10 Jahre Arbeit, Frau Mayer, das ist ja ein Weg. Aber es hat sich ja insofern auf jeden Fall schon mal gelohnt, dass Sie für den Roman den Förderpreis Komische Literatur 2022 bekommen haben. Und ich würde gerne mal, um an Ihre Hauptfigur mich so ein bisschen ranzurobben, da nochmal ein paar Sätze vorlesen. Also Gerhard ist Ihre Hauptfigur. Der macht eigentlich jeden Morgen im Park sein Flamingo, also so eine Yoga-Übung. Und dann sagt er über seinen Flamingo: So halte ich das alles hier im Gleichgewicht. Aber mir sagt nie jemand Danke, nie. Niemals kommt einer und sagt, danke Gerhard, das hast du jetzt aber gut gemacht, super Gerhard, du. Ja, dieser super Gerhard, was ist das für einer? Können Sie uns den mal ein bisschen vorstellen, bitte?
Ja, Gerhard steht für mehrere. Oder, also es gibt da jetzt kein direktes Vorbild für ihn oder so. Also er ist eigentlich aus der Sprache entstanden. Also das Buch war eigentlich eine Art Sprachübung, die ich gemacht habe, ausgehend von einem Zettel. Ich habe damals in einem Haus gewohnt, das von doch einigen solchen Gerhards bewohnt wurde auch. Und ich hatte da mal einen Zettel an meiner Tür kleben, auf dem stand: Auch du Idiot sollst die Fellläden anmachen. Dann ganz viele Ausrufezeichen.
Die was anmachen, Entschuldigung?
Die Fellläden, das ist ein Schweizer Ausdruck für Jalousien.
Aha.
Genau. Und dann in Klammer ein genervter Nachbar. Und ich bin von diesem Zettel ausgegangen und habe mir dann eine Sprache dazu überlegt, eine aufgebrachte Sprache. Und daraus ist dann eigentlich Gerhard entstanden. Ja.
Interessant, eine Romanfigur, die aus einem Zettel an einer Autorinnentür entstanden ist. Jetzt, um es mal ganz nackt soziologisch erstmal zu sagen, ganz einfach. Also Gerhard ist offenbar eine Art Sozialhilfeempfänger, lebt in so einer unterstädtischen Unterbringung, ist ein bisschen seltsam drauf. Eben diese Entengeschichte, er spricht mit einer Ente, obwohl er die eigentlich gar nicht leiden kann. Dann schließt er sie doch ins Herz, lässt sie bei sich wohnen. Das geht immer hin und her mit einer Ente, mit der Ente und ihm. Das ist ja schon recht speziell, mit einer Ente zu sprechen. Also ist Gerhard auch ein bisschen verrückt?
Ja, also das Wort verrückt würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. Er hat bestimmt eine Vergangenheit mit Psychiatrie und hat ganz klar andere Wahrnehmungen, aber er ist jetzt nicht in Therapie oder nimmt Medikamente oder so. Und das ist etwas, was es tatsächlich auch öfters mal gibt. Solche Menschen, die eigentlich gut und okay so neben der Gesellschaft leben können. Aber er ist jetzt nicht, also es ist kein Psychiatrieroman oder so. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht eigentlich eher darum, wie die anderen Menschen mit Gerhard umgehen. Also um dieses Herdengetue.
Und das ziehen Sie auf, was da passiert, an einer Art ja doch schon Kriminalfall. Das Ganze spielt vor allem in einem Park, in einer Schweizer Stadt. Da gibt es einen See in dem Park und im Schilf des Sees liegt ein Fuß, ein einzelner menschlicher Fuß in einem bunten Turnschuh. Der Rest des Körpers fehlt, also erstmal jedenfalls fehlt der Rest. Jetzt findet Gerhard diesen Fuß. Was löst das denn aus bei ihm?
Gerhard beschließt dann, er will diesen Fuß bergen und untersuchen, da er sich ja verantwortlich fühlt für den Park und das Gleichgewicht dort, und beschließt, so Kommissär zu werden und einen Fall aufzulösen und so dann eigentlich auch seinen Wiedereinstieg in die Gesellschaft so zu schaffen.
Also gesellschaftlicher Aufstieg durch polizeiliche Tätigkeit.
Also Einstieg und dann direkt Aufstieg, ja. Genau, ja.
Er könnte ja theoretisch auch die Polizei einschalten. Warum macht er das denn nicht?
Ja, weil Menschen wie Gerhard oftmals nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit der Polizei. Es gibt viele Menschen, die nicht sofort die Polizei einschalten würden. Und es ist auch so, dass die Polizei nicht sehr fähig ist in dem Roman, in dieser Welt.
Das ist auch sehr auffallend. Also ich dachte ja immer, und das wird vielen in Deutschland so gehen, glaube ich, wenn in irgendeinem Land was funktioniert, dann doch in der Schweiz. Und da auch vor allem nochmal die Polizei. Jetzt ist aber die Schweizer Polizei in ihrem Buch ja die totale Gurkentruppe. Die können nie ermitteln, weil immer ihr Computersystem nicht funktioniert. Denen kommen Leichenteile abhanden, obwohl sich um die eigentlich alles dreht. Wieso kommt denn die Polizei so schlecht weg bei Ihnen?
Naja, also das beruht schon auch auf tatsächlichen Begegnungen von mir mit der Polizei, dass ich da auch mal einfach eine halbe Stunde sitzen gelassen wurde, weil da das System nicht funktioniert hat. Und dann mussten die mich aber nur fragen, wie ich heiße und wie alt ich bin. Und das konnten sie aber nicht fragen, wenn das System nicht läuft. Und ich musste dann irgendwie bei 33 Grad in so einem Büro, also das war so eine Zeugenaussage. Ja, einfach solche Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und in der Schweiz funktioniert sehr viel nicht. Also die ganze Bürokratie ist ja nur hemmend hier. Und dann muss man irgendwie über alles eine Volksabstimmung gemacht werden. Also ich finde das Land ziemlich dysfunktional, was man jetzt auch gerade sieht beim Umgang mit Corona zum Beispiel. Aber ich werde jetzt nicht in Details gehen.
Nee, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber es heißt auch in einer Kritik aus der Schweiz, dass Ihr Roman eine präzise Erschließung der Schweiz von ihren Rändern her sei. Jetzt haben wir gerade über die Polizei gesprochen. Was erschließen Sie denn noch von der Schweiz in Ihrem Roman?
Die Geschichte spielt ja in der Schweiz und ich selbst bin jetzt halt auch nicht so viel rumgekommen in der Welt, außer mal einen Exkurs, als ich in Deutschland studiert habe. Und sonst habe ich nicht so viel gesehen. Und deshalb fühle ich mich jetzt auch nicht befugt, da über irgendwelche andere Länder zu schreiben. Außerdem, was mich beim Schreiben doch sehr umtreibt, ist einfach die schlimme Art, wie die Menschen miteinander umgehen. Und ich muss das dann einfach anhand der Schweiz zeigen, weil ich die Schweiz einfach am besten kenne.
Und wenn Sie sagen, wie schlecht Menschen miteinander umgehen, was meinen Sie da jetzt konkret in Ihrem Roman? Welche Menschengruppen, wer geht da schlecht miteinander um?
Ein Thema, das mich beschäftigt hat beim Schreiben, das da stark eingeflossen ist, ist auf jeden Fall dieses Herdenverhalten, dieses Ausstoßen von manchen, die dann eben nicht passen in die Herde so. Und auch so der Umgang mit Tieren, die Vermenschlichung von Tieren, also eben den Tieren menschliche Eigenschaften. Genau, also das Ausstoßen von Menschen aus der Herde, die Definition von was ist normal und was nicht. und wie solchen Menschen dann oft einfach auch keine Chance gelassen wird, da wieder eben Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Das war ein großes Thema für mich beim Schreiben.
Mit einem Fuß draußen, so heißt der Roman von Anais Meyer. Im Verlag Woland und Quist ist der erschienen. Danke Ihnen für das Gespräch, Frau Meyer.
Ja, danke auch.
Auf unserer neuen Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur für den Januar, da kommt der höchste Neueinstieg aus Irland mit dem Roman Kleine Grausamkeiten von Liz Nugent. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje war trotz aller Erfahrung mit diesem Genre überrascht von den Abgründen in diesem Buch.
Neue Krimis.
Der Roman von Liz Nugent, Kleine Grausamkeiten, erzählt von einer Familie aus Dublin, die Drums. Diese Familie besteht aus Vater, Versicherungsmensch leicht trottelig, Mutter, eine ziemlich egozentrische und exzentrische Sängerin und Schauspielerin und drei Brüder, Will, Brian und Luke. Brian ist ein parasitärer Loser, geldgierig, geizig. Will, der Älteste, der ist Filmproduzent, das ist so ein rücksichtsloser Rüpelmacho. Und Luke, der Kleine, der hat einen religiösen Hau, ist auch sonst gerne auf Drogen und Alkohol, ist aber ein begnadeter Rockstar und später auch Filmstar. Und diese drei Brüder behaken sich, die gehen sich gegenseitig an die Frauen, die nehmen sich gegenseitig aus. Und das sind die berühmten kleinen Grausamkeiten, was ich für einen Euphemismus halte, weil diese Grausamkeiten ziemlich groß sind. Die kleinen Grausamkeiten, also der Roman, tut so, als ob er ein Krimi wäre. Das ist das Interessante. Denn am Anfang wissen wir, dass von den drei Brüdern einer tot ist und zwar grausam ums Leben gekommen. Und da müssen wir 400 Seiten warten, um rauszukriegen, welcher das ist. Dazwischen turnen wir auf verschiedenen Zeitebenen rum. Das ist sehr schön maliziös und sehr schön scharfsinnig und sehr schön böse auf diese wirklich völlig durchgeknatterte Familie. Aber es gibt kein Todesrätsel letztendlich. Es gibt keine Kausalität, es gibt keine Struktur, die darauf hinauslaufen könnte, diesen Todesfall zu erklären. Also insofern ist dieser Roman ein Roman, der so tut, als ob er ein Kriminalroman wäre, der kein Kriminalroman ist, aber uns davon überzeugen will, ein Kriminalroman zu sein. Das finde ich sehr schön. Was er wirklich ist, es ist wirklich ein ganz brillanter Familienroman. Er ist komisch. Diese Horrorfamilie ist nicht nur grausam, sie ist auch witzig, sie ist grotesk. Und dafür taugt dann das Etikett Kriminalroman, um uns so an der Nase herumzuführen.
Kleine Grausamkeiten, der Roman von Liz Nugent, ist erschienen im Steile Verlag, wurde aus dem Englischen übersetzt von Katrin Razum und ist neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste und damit der höchste Neueinstieg im Monat Januar. Die vollständige Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Dichter Gottfried Bender ist bekannt für seine faszinierend morbiden Gedichte, wie das von einer kleinen Blume, einer Aster in der blutigen Brust eines toten Bierfahrers. Gottfried Bender hatte erstaunlich viele Beziehungen zu Frauen und über eine dieser Beziehungen kann man jetzt mehr erfahren in den Briefen von Gottfried Benn und seiner geliebten Gertrud Zenzis. Diesen Briefwechsel gibt es jetzt als Buch und Helmut Böttiger hat dieses Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ist das denn interessant, frage ich mal erstmal vorsorglich, ein ganzes Buch, fast 500 Seiten über eine kurze Affäre letztendlich von Gottfried Benn?
Ja, von jemandem wie Gottfried Benn ist natürlich jede Zeile wichtig. Und das war zwar eine Affäre, die relativ kurz war, dauerte ein Dreivierteljahr bis zum September 1922. Und diese Affäre verlief eigentlich auch nach dem üblichen Muster. So sieht es zunächst aus. Benn machte unglaublich viel Aufruhr wegen seines Genies und er war unglaublich anziehend für so eine junge Frau, moderne Frau in der Weimarer Republik. Und nach einer Weile ging es ihm ein bisschen auf die Nerven, weil sie anfing zu widersprechen. sprechen und hat die Beziehung abrupt abgebrochen. Das Interessante ist allerdings, dass die Beziehung irgendwie brieflich ein bisschen weiter ging und dann interessant wurde. Gertrud Senses als Jüdin emigrierte in die USA und nach 1945 hat sie ihm Care-Pakete geschickt. Da wurde sie dann plötzlich wieder ganz wichtig.
Und Ihr Leben, Sie haben es ja schon kurz angerissen, welche Rolle spielt das in dem Buch? Erfährt man da mehr über Ihr Leben?
Ja, das ist eigentlich das Interessante und es ist eine große Leistung der Herausgeber, auf die Biografie dieser Frau aufmerksam zu machen. Gertrud Senses tauchte auf schon 1957, ein Jahr nach Bens Tod, als es eine erste Auswahl von Briefen von Ben gab. Und da war Gertrud Senses plötzlich mit 20 Briefen von Gottfried Benn vertreten. Man kannte sie nicht und man erfuhr auch weiter nichts über sie, aber das war mit die größte Anzahl von Briefen Bens überhaupt. Und jetzt wurde die Biografie dieser vollkommen unbekannt gebliebenen Frau langsam entschlüsselt. Und das ist schon sehr interessant. Sie stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Schlesien, Hirschberg, und gehört zu der ersten Generation von Frauen, die im Deutschen Kaiserreich überhaupt Abitur gemacht haben, gegen viele Widerstände. 1918 hat sie in Nationalökonomie ihre Dissertation geschrieben und war dann in der Weimarer Republik eine berufstätige Frau mit allen Schwierigkeiten, die natürlich keine großrangigen Stellen bekam. Das war nicht vorgesehen, eine selbstständige Frau, die einen Beruf ergreift. In dieser Phase lernte sie Ben kennen. Sie schlug sich mit Arbeit in Archiven und Privatbibliotheken durch. Und dann ihr Leben, sie folgte ihrem Geliebten Alexander Senses, dessen Namen sie dann angenommen hat, in die USA. Das war so ein Hallodri, ein Herumtreiber, ein Erfinder, der in der Zuckerbranche arbeitete in den USA. Dann eine Zeit lang in Mexiko, ein unstetes Leben. Also das ist wirklich filmreif, was sie da erlebt hat. Hat eine deutsche Buchhandlung in San Francisco gegründet. Und ein Leben, das ein bisschen ja, bohemianhaft ist, aber eher ein bisschen ziellos, immer so ein bisschen am Rande des Existenzminimums. Und interessant ist, dass sie dann für Ben eine ganz wichtige Rolle spielte und die Briefe mit den Care-Paketen, die sind geradezu rührend, die sie an Ben schreibt, obwohl sie um seine ja, Nazi-Vergangenheit natürlich sehr genau wusste.
Ich denke, wir werden dann in absehbarer Zeit einen Gertrud Senses-Roman irgendwo von irgendwem geschrieben bekommen. Das scheint sich ja sehr zu lohnen, diesem Leben nachzugehen. Also es ist ein Porträt von Gertrud Senses. Ist es auch über die Briefe dieses Buch eine Art Porträt von Gottfried Benn, könnte man das sagen?
Ja, Ben wird wieder einmal sehr kenntlich und es treten ein paar neue Facetten dazu. Er hatte ja den Trick, auf Frauen wahnsinnig interessant zu wirken. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man die Fotos von ihm sieht, dieser militärisch-preußische Gestus. Er wirkt eigentlich nicht sehr anziehend, aber er muss eine gewisse Magie gehabt haben, indem er sein Dichtertum hervorkehrt. Und das war bei Gertrud Senses auch der Fall, dass sie seine Ausstrahlung erlegen ist. Und er hat damit auch sehr gespielt. Er schreibt dann auch in seinen Briefen diese berühmten Sätze, die man von ihm kennt, ja immer wieder abwandelt. Die Kunst, das ist ein Erstarrtes aus Trauer und Verworfenheit. Die Kunst ist ein Erstarrtes aus Distanz und Melancholie. Und dasselbe verkörperte er auch als Figur. Und eine Frau wollte ihn einfach knacken. Und dann allerdings wird er ein bisschen weicher, als Gertrud Senses nach dem Abbruch der Beziehung dennoch ab und zu mal eine Notiz an ihn schreibt. Und natürlich ist er dann ganz gelöst, als Gertrud Senses ihm aus den USA 1947 einen Kugelschreiber schickt. Er wusste gar nicht, was das ist, ein Kugelschreiber, und war ganz begeistert. Das ist etwas, was es in Europa nicht gibt, so etwas Handhabbares.
Jetzt überlege ich aber noch, Sie haben gesagt, Gertrud Senses ist als Jüdin in die USA emigriert. Sie haben sich Briefe geschrieben bis zum Tod von Gottfried Benn 1956. Aber er hat ja doch dem Nationalsozialismus zumindest eine Zeit lang nahe gestanden. Hat das gar keine Rolle gespielt für die Beziehung der beiden?
Letztlich nicht so stark, wie man annehmen müsste. Es gibt allerdings einen Brief von Gertrud Senses, der mich sehr beeindruckt hat. Gottfried Benn schreibt ihr 1933, dass er jetzt ein überzeugter Nazi ist. Und da wird es auch deutlich, wie er das tut. Das war nicht einfach ein Versehen oder ein Irrtum, sondern er hatte diese Ideologie eigentlich mit vorbereitet. Also das ist ja eine interessante Schnittstelle zwischen Expressionismus und Nationalsozialismus. Dieser Hass auf das Bürgerliche, auf die Zivilisation, das war kein einfaches Versehen. Und er schreibt wirklich wüste Sachen über Züchtung und Gertrud Zenzis schreibt ihm dann zurück, dass sie um die Verbrechen der Nationalsozialisten sehr genau weiß. Gleichzeitig aber ist sie mit ihrer Identität als Deutsche und Jüdin nicht ganz im Reinen, weil sie liebt die deutsche Kultur. Und das ist die Verbindung zu Ben. Die deutsche Kultur, schreibt sie sogar, werden von den Juden viel mehr hochgehalten als von den reinblütigen Ariern-Deutschen in den USA. Die Deutschen, die nicht jüdisch sind, die fangen sofort an, Englisch zu sprechen. Die deutschen Juden sprechen weiter Deutsch. Also dieser Brief, wo sie ihre Identität versucht zu umkreisen, ist schon sehr interessant. Und sie sagt Ben auch auf den Kopf zu, dass die Nazis Verbrecher sind.
Ich bin jetzt überzeugt, dass das ein interessantes Buch ist. Der Briefwechsel zwischen Gottfried Benn und Gertrud Zenzis zwischen den Jahren 1921 und 1956, herausgegeben von Holger Hof und Stefan Kraft. Im Waldstein Verlag ist dieses Buch erschienen. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Vor einigen Wochen haben 600 Multiplikatoren den neuen Roman von Michel Beck in Frankreich zugeschickt bekommen. Sie konnten das also schon lesen, das Buch, aber sie mussten schweigen darüber bis zum 30. Dezember. Und dann wurde aber über nichts anderes geredet in Frankreich, so heißt es, als über dieses Buch, an diesem Tag zumindest. Heute ist das Buch des meistdiskutierten französischen Schriftstellers bei unseren Nachbarn in die Buchläden gekommen. Und wir haben den Romanisten Jürgen Ritte in Frankreich nach seinen ersten Eindrücken von diesem neuen Houellebecq-Roman gefragt.
Es ist nicht der Houellebecq mit islamophoben Äußerungen, es ist nicht der Houellebecq mit sexistischen Äußerungen. Sexszenen kommen vor. Und ansonsten hat man den Eindruck, in einem klassischen französischen Spielfilm zu sein. So ein bisschen die Dinge des Lebens, was von Claude Sautet oder Lelouch. Eine Familiengeschichte, zwei Brüder, eine Schwester, das Leben, das nicht so gelaufen ist, wie es sein soll. Also es geht ganz langsam, ganz gemächlich. Ich würde schon fast manchmal sagen, etwas behäbiglos. Und das wird alles erzählt vor einem Hintergrund, der eine Bedrohungskulisse ist, in der Tat. Die Welt, wie sie so ist, wenn man sich umschaut, ist ja im Moment nicht im besten Zustand. Von Covid ist zwar nicht die Rede, aber von terroristischer Bedrohung. Die Umwelt, der Klimawandel, alles das wird erwähnt. Aber in dieser Bedrohungskulisse findet diese Familiengeschichte statt. Und was bei Houellebecq jetzt die eigentliche Provokation ist, und darauf dürften die Leser dann sehr gespannt sein, es ist ein, ich möchte fast schon sagen, positiver Houellebecq.
Wie jetzt ein positiver Houellebecq? Das ist doch nicht zu glauben. Ein hoffnungsvoller Houellebecq, das gab es doch noch nie. Sie können das ganze Gespräch mit Jürgen Ritte über diesen neuen Houellebecq-Roman finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Und ich bin jetzt verbunden mit einem Buchhändler, mit Ulrich Straub vom Bunten Bücherladen in Filderstadt-Bernhausen. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Ich grüße Sie, Herr Straub.
Guten Tag, Herr Mayer.
Reicht Ihre Fantasie denn für einen hoffnungsvollen Houellebecq aus?
Ich kann mir es im Moment noch nicht vorstellen, aber wird wohl schon so sein. Ich habe ihn leider noch nicht gelesen.
Und wie bereiten Sie sich vor in Ihrer Buchhandlung auf sowas? Also am Dienstag wird die deutsche Übersetzung erscheinen?
Na gut, man bestellt natürlich vorab beim Vertreter, guckt, dass die Bücher zum Erscheinungstag da sind, versucht aus diesem bisschen Informationen zusammenzuklauben, weil ein Leseexemplar kriegen wir praktisch erst mit dem Erscheinungstermin.
Und wenn Sie dann gefragt werden, dann müssen Sie schon was sagen können.
Dann muss ich zumindest ein bisschen was sagen können, muss also eine kleine Ahnung haben. Und da sucht man sich halt Informationen von hier und da und dort zusammen. Unter anderem jetzt zum Beispiel dieser kleine Einspieler ist schon mal eine kleine hilfreiche Information gewesen.
Ja, wie schön, dass wir da auch helfen konnten. Und wie gesagt, Sie können mehr dazu hören auf unserer Homepage. Jetzt sind wir eigentlich verabredet, Herr Straub, weil Sie Empfehlungen haben für uns, andere Bücher. Und ein Buch, da ist schon mal der Titel nicht schlecht, nämlich Der kühnste Plan seit Menschengedenken. So heißt ein Roman von Matthias Lohre, den Sie uns vorstellen wollen. Was ist denn dieser kühnste Plan seit Menschengedenken?
Also ich muss dazu sagen, das ist auch eine kleine Hommage an den Wagenbach Verlag und an den Verleger, in dem das Buch erschienen ist. Der ist ja vor kurzem gestorben, da Wagenbach.
Klaus Wagenbach.
Ja. Und dieser kühnste Plan seit Menschengedenken ist eigentlich ein Damm in der Straße von Gibraltar, der das Mittelmeer vom Atlantik abtrennt. Und auf diese Art und Weise soll der Spiegel im Mittelmeer um 100 Meter abgesenkt werden, sodass neue Siedlungsfläche praktisch entsteht. Und gleichzeitig soll diese enorme Wasserkraft Energie liefern für halb Europa und zur Bewässerung der Sahara. Und es ist so die Idee, dass praktisch die Vereinten Nationen von Europa sich zusammentun, um das gemeinsam hinzukriegen. Also in jeder Hinsicht kühn, technisch und politisch.
Und das ist eine völlig fiktive Idee oder gab es diesen Plan?
Nein, den gab es tatsächlich. Das ist, nannte sich das Atlantaropa-Projekt. Und Hermann Sorgel war ein Architekt und er hat sich dieses Ding ausgedacht und wollte das praktisch verwirklichen, hat Förderer zusammengesucht. Also es ist tatsächlich verfolgt worden, eigentlich bis zu seinem Tod. Er war der Initiator natürlich 1952. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Geschichte. Das ist schon dieser wirklich große Ingenieurplan. Es ist aber auch die Geschichte von ihm und seiner jüdischen Frau, der dann in den Faschismus hineingeht. Aus dieser Idee von dem Europaprojekt wird immer weniger. Er will das aber unbedingt und lässt sich so ein bisschen auf den Pakt mit den Nazis ein, die ihn dann irgendwann auch erpressen und sagen, wenn du nicht tust, was wir sagen, dann ist deine Frau fällig. Und in dieser Falle sitzt er dann.
Klingt sehr, sehr interessant, also in mehrerer Hinsicht dieses Buch, Der kühnste Plan seit Menschengedenken von Matthias Lohre. Dann wollen Sie uns auch den neuen Roman von Daniela Krien empfehlen. Der Brand heißt der. Die Autorin hatten wir auch schon zu Gast hier bei uns mit diesem Roman. Was hat Ihnen denn daran so besonders gefallen?
Also was mir da gefallen hat, das ist, dieses Ehepaar sitzt praktisch auf einem Bauernhof in der Uckermark, weil der eigentliche Urlaub ins Wasser gefallen ist. Sie vertreten Freunde, die irgendwie krankheitsbedingt weg sind und sie sind ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen und die Liebe ist weg, die Erotik ist weg und dann ergründet sie so wirklich ganz intensiv und detailreich und wahnsinnig interessant, diese Figuren. Was geht in ihrem Inneren vor? Gibt es einen Weg wieder zusammen oder muss man auseinandergehen? Also das ist so vielschichtig, wie sie das anlegt. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
In dem Roman Der Brand von Daniela Krien. Und dann haben Sie eine dritte Empfehlung für uns. Das ist jetzt ein Bildband über Vögel, die Vögel Amerikas von John James Audubon. Ein prächtiges Buch, würde ich jetzt mal vermuten, oder?
Das ist wirklich ein prächtiges Buch. Also sind nur Bildtafeln über Vögel, die er gemalt hat. Das Ergebnis von 12 Jahren Arbeit. Man muss allerdings auch dazu sagen, aus dem 19. Jahrhundert, die dann wirklich ganz aufwendig wiederhergestellt worden sind. Und das ist einfach ein Buch zum Angucken für alle Naturliebhaber, für alle Vögelliebhaber, aber auch für Kunstliebhaber. Das ist einfach ein nutzloses, aber wunderschönes Buch.
Wunderschöne Nutzlosigkeit. Ja. Das Buch Die Vögel Amerikas von John James Audubon. Eine Empfehlung von Ulrich Straub vom bunten Bücherladen in Filderstedt-Bernhausen. Vielen Dank für die Empfehlung und mögen Sie am kommenden Dienstag dann überrannt werden, wenn der neue Uelbeck da ist.
Wahrscheinlich stehen Sie Schlange. Nein, ich glaube, das wird nicht passieren, aber es wird mit Sicherheit gleich Nachfragen geben.
Gut, machen Sie es gut.
Gleichfalls.
Straßenkritik.
Mein Name ist Barbara Zeitlack. Ich habe früher hier im Stadtarchiv gearbeitet, bin jetzt in Rente und habe mir Zeit zum Lesen und bin aus Neuburg an der Donau. Das letzte Buch, das ich angefangen habe zu lesen, ich bin noch nicht so weit, aber ich bin trotzdem sehr begeistert, ist von Eva Menasse, Dunkelblumen. Also Dunkelblumen, da wurden kurz vor Kriegsende jüdische Zwangsarbeiter umgebracht. In einem Schloss einer Adelsfamilie, das ist in Österreich. Und nach dem Krieg ist es alles unter vielen Teppichen begraben worden. Die Dorfbewohner wissen zwar genau Bescheid. Und die Menasse beschreibt einfach, wie dieses Dorf mit diesem Geschehen jetzt umgeht. Und sie hat einfach diesen wunderbar bösen österreichischen Zungenschlag. Humor ist es ja keiner.
Also Barbara Zeitelhack aus Neuburg an der Donau empfiehlt den Roman Dunkelblumen von Eva Menasse im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Würde ich mich sofort anschließen an diese Empfehlung. Eins der besten Bücher des Jahres 2021, würde ich sagen. Und wir haben auch mit dieser Autorin gesprochen über dieses Buch. Das Gespräch finden Sie zum Beispiel in unserer App der DLF Audiothek.